ARD. Ein unvermeidlicher Gast. Das unvermeidliche Thema. The End. Ein Radio 1 Podcast auf Leben und Tod.
Ihr Lieben, die neueste Ausgabe von The End, dem Podcast auf Leben und Tod, hosted by the famous Radio 1. Heute ist bei mir Moritz Riesewieck zu Gast und zusammen mit seinem filmischen Partner Hans erzählt er immer wieder Geschichten in Dokumentarfilmen, die uns dahin tragen, wo ich glaube, andere sich schnell weggucken oder wegdrehen. Ich weiß, der erste Film, den ich von euch kannte, war The Cleaners, der zeigt, also wie schmutzig das wird, wenn wir zusammen versuchen, das Internet sauber zu halten. Und im letzten Jahr ist zumindest hier in Deutschland euer neuestes Werk rausgekommen, ein Werk, was mich doll berührt hat, Eternal You. Darin geht's ganz nüchtern gesagt darum, was passiert, wenn wir versuchen, Verstorbene mit Hilfe von dem, was wir als KI bezeichnen, weiterleben zu lassen. Digitale Zwillinge, Chatbots von Toten, Erinnerungen zum vermeintlichen Anfassen oder Abonnieren. Das klingt für viele nach Science Fiction, ist aber zumindest technisch schon Realität. Und ich versuche heute, dass wir nicht nur über Technik sprechen, sondern über das, was eigentlich bleibt, wenn Menschen sterben, und darüber, was wir verlieren, wenn es vielleicht nichts mehr zu verlieren gibt. Hallo Moritz, schön, dass du da bist.
Hallo Erik, ja, vielen Dank für die Einladung.
Frage vorab, du und Hans, ihr beide arbeitet immer im Duo, euch gibt es quasi nur zu zweit, deswegen kann ich stolz sein, dich jetzt einmal alleine zu sprechen, oder?
Ja, tatsächlich war Hans verhindert durch eine neue Projektarbeit, in der er schon steckt und wo jetzt gerade so eine Intensivphase ist. Deshalb ergab sich das so, dass nur ich aus Wien jetzt zugeschaltet bin.
Und erzähl mir mal, für die, die den Film nicht gesehen haben, müssen wir heute also auch immer wieder in den Film reingehen. Ich kann ihn euch empfehlen, er ist in der Arte Mediathek zu sehen, aber mich interessieren natürlich auch die Eindrücke, die du beim Machen des Films gemacht hast. Sag mal, wann ist das Thema Trauer, sterbende Menschen und künstliche Intelligenz das erste Mal so auf deinem Schreibtisch gelandet?
Ja, das war 2018. Da hatte gerade unser Film The Cleaners Premiere gefeiert und ja, wir haben langsam mal begonnen, uns so umzuschauen nach einem Folgethema für den nächsten Dokumentarfilm. Und da sind wir über eine Website gestolpert, auf der es hieß, wer will unsterblich werden? Und wir hatten ja schon einiges gesehen, auch so im Tech-Bereich. Manchmal sind die Verlautbarungen ja sehr groß. Also hatten wir gedacht, ja, okay, gut, das ist einfach nur so das nächste Hype-Ding und Marketing-Sprech und so. Und haben dann aber festgestellt, dass der Gründer dieses Startups tatsächlich ein MIT-Fellow war und da also lange geforscht hatte dazu. Und deshalb wollten wir ihn dann doch mal kennenlernen. Und ja, die Idee war tatsächlich damals schon zu sagen, können wir nicht so eine Art Skype war ja damals noch ganz groß, Skypen mit Toten organisieren. Also können wir nicht anhand der vielen, vielen persönlichen Daten, die jeder Mensch ja so im Laufe seines Lebens hinterlässt, so eine Art alter Ego, digitalen Zwilling dieses Menschen erschaffen, mit dem dann die Hinterbliebenen skypen könnten. Also mit der Originalstimme des Verstorbenen, mit den Mustern, den Verhaltensweisen, den Ausdrucksweisen des Verstorbenen, ließe sich das nicht organisieren. Und statt diese Frage mal offen in den Raum zu stellen, hat er im Grunde gleich auf seiner Website versprochen, genau das zu tun. Wie er sagt, 30.000 Menschen haben sich angemeldet und sich dafür registrieren lassen, entweder von sich selbst sowas erstellen zu lassen oder von ihren Angehörigen. Und er musste dann schon ziemlich kleinlaut eingestehen, dass die Technologie eigentlich noch gar nicht so weit entwickelt war.
Also, aber das wäre jetzt so meine Frage. Das ist ja
gar nicht so recht wusste.
2018 ist ja noch, also wann kam ChatGPT das erste Mal oder OpenAI, dass sie mit wirklichen guten Sprachmodellen und Schreibmodellen um die Ecke kam? Das ist jetzt 3 Jahre her, bin ich gerade falsch?
Ja, es hatte so Vorläufer. Es gab dann GPT 1, 2, 3, 4 und so, bevor ChatGPT kam. Also es deutete sich schon was an, dass das bald gehen könnte, aber eben, das war tatsächlich noch sehr in den Kinderschuhen, noch sehr fehleranfällig und so weiter. Und er musste denen dann echt reihenweise absagen. Und darunter waren halt sehr viele Menschen, die sich daran geklammert haben, an diese Hoffnung, als wie so die letzte Chance war, dass da doch noch etwas von ihnen vielleicht weiterleben könnte, weil sie eben so schwer krank waren persönlich oder eben ihre Angehörigen definitiv bald sterben würden. Und das hat uns in mehrfacher Hinsicht natürlich extrem fasziniert. Also zum einen dieses Versprechen zu untersuchen, zu schauen, was steckt da eigentlich für eine Sehnsucht hinter, auf digitale Form unsterblich zu werden. Was erhoffen sich die Menschen davon für sich selbst, für Angehörige? Aber auch was treibt so jemanden aus dem Tech-Bereich dazu, so ein Versprechen in die Welt zu setzen? Mit welchen Gefühlen spielt er da eigentlich und wie geht er damit ethisch um? Und ja, dann brauchte es tatsächlich noch einige Geduld, also von uns, von der Produktionsfirma, die wir dann dafür gewonnen haben, von den beteiligten Sendern, wo wir dann doch ein ums andere Mal auch einsehen mussten, dass die Technologie wirklich einfach noch nicht weit genug war und das zum Teil eher Comedy-Charakter hatte, was wir dann so an Tryouts erlebt haben. Aber dann eben genau mit ChatGPT und verschiedenen anderen Technologien, auf die wir vielleicht später noch eingehen können, die da eine Rolle spielen, kam dann manches zusammen und hat sich rasant schnell entwickelt. Und inzwischen gibt es tatsächlich diverse Menschen da draußen aus verschiedensten Ländern, die damit experimentieren, die das für sich und für andere gebucht haben. Und es wird ein wachsender Markt.
Über Markt können wir nachher auf jeden Fall auch noch zusammen sprechen. Was ich interessant finde, im Film sieht man, jetzt muss ich einmal überlegen, ja eigentlich nur Menschen, wo jemand gestorben ist, die danach versuchen, auf unterschiedliche Formen technisch auf die zurückzugreifen. Habt ihr denn Menschen auch getroffen im Material, was vielleicht nicht gesendet wurde, wo jemand zu Lebzeiten gesagt hat, ey, ich möchte das von mir erstellen für Menschen, die mit mir oder mit dem, was ich hinterlasse, sprechen wollen?
Ja, genau. Haben wir tatsächlich auch eine Geschichte gefunden, die sollte sogar mal das Zentrum unseres Films bilden. Matthew, ein Mann aus Glen Falls im Osten der USA, der eigentlich durch Zufall, durch eine experimentelle Morbus-Crohn-Behandlung erfahren oder ja, da ist was schiefgelaufen. Er gehörte zu den wenigen Menschen, wo der Körper darauf schlecht reagiert, indem nämlich ein Virus ausgebildet wird, geweckt wird, der dann ins Hirn wanderte. Und so erfuhr er also von jetzt auf gleich, dass er also nur noch wenige Wochen bis Monate zu leben hätte. Matthew Mitte 30. Und war auf einmal eben mit dieser unausweichlichen Perspektive konfrontiert und hat dann in der Verarbeitung dieses schweren Schicksalsschlags beschlossen, er wendet sich an so einen Dienst, von dem er aus dem Netz erfahren hat. Und Hereafter hieß der. Und dieser Dienst versprach eben sehr Ähnliches, so eine Art Legacy-Avatar zu kreieren von ihm.
Was ist ein Legacy-Avatar? Da fehlt mir einmal das technische Wissen, das musst du mir einmal erklären.
Ja, das ist, glaube ich, auch eine Wortschöpfung dieses Unternehmens gewesen. Also ne, Legacy, alles, was hinterbleibt von einem und Avatar. Also im Grunde muss man schon auch sagen, vielleicht so ein Schleierbegriff für, wohinter sich sehr viel Verschiedenes verbergen kann. In dem Fall war es eben eine Art Chatbot, damals noch, das liegt schon Jahre zurück, ein Chatbot, mit dem dann die Hinterbliebenen in der Weise chatten können sollten, wie Matthew das zu Lebzeiten eben mit Familienmitgliedern, Freundinnen und so weiter getan hat, wo also die Hinterbliebenen dann ihn drin erkennen können sollten und ihm relativ flexibel wirklich alle möglichen Fragen stellen können sollten, ihm was erzählen können sollten und er sollte dann so, also der Avatar sollte dann so darauf reagieren, wie er es getan hätte zu Lebzeiten.
Und hat er das gemacht oder hat er das nicht, habe ich es nicht rausgehört?
Ja, er hat sich dafür angemeldet und wir haben, weil wir eben schon mit dem Unternehmensgründer zu dem Zeitpunkt im Kontakt standen, dann davon erfahren, also er hat sich an seine KundInnen gewandt und eben auch an Matthew gefragt, ob die Interesse hätten, mit uns Dokumentarfilmern Kontakt aufzunehmen. Und Matthew hatte zugestimmt und das war auch alles während der Corona-Zeit und also erschwert in den USA zu filmen und so. Aber wir haben dann Wege gefunden, wie wir tatsächlich ihn treffen konnten und ihn auch fragen konnten, wie es ihm in dieser Situation mit dieser Unausweichlichkeit und aber auch diesem Rätsel, soll ich mich eigentlich schon komplett damit abfinden, dass ich jetzt bald sterben muss oder versuche ich doch noch irgendwelche Therapien dagegen aufzutun? ja, wie es ihm damit ging. Und er hing eben tatsächlich so zwischen den Stühlen, arbeitete jetzt also mehrere Stunden am Tag daran, über Interviews, die der Unternehmensgründer mit ihm führte, im Grunde sein ganzes Leben zu vermessen, also dem Avatar, dem Legacy-Avatar beizubringen, wer er ist, soweit das eben geht. Über Anekdoten, über Dinge, die in seinem Leben eine Rolle gespielt hatten, Beziehungen und so weiter, also ihn rundum zu informieren, damit eben dieser Legacy-Avatar dann in seinem Namen weiter texten können sollte, auch vielleicht auch sprechen können sollte eines Tages, wenn die Technologie soweit wäre. Und die Info, die wir bekommen haben von Matthew, war, dass er eben nur noch wenige Monate zu leben haben würde. Und wir haben uns also sehr beeilt, haben sehr viel gefilmt mit Matthew, ihn begleitet in diesem Prozess, auch mitbekommen, wie schwierig es für diesen jungen Mann war, jetzt schon so eine Art Fazit seines Lebens zu ziehen. Darauf ist man ja auch wirklich nicht vorbereitet. Und haben ihn natürlich auch gefragt, wer dann in seiner Vorstellung eines Tages mit diesem Legacy-Avatar interagieren sollte. Da spielte auch so eine Art Sprachlosigkeit in der Familie eine Rolle. Vieles wurde nicht artikuliert zwischen ihm und seinem Vater, sodass vielleicht auch so ein bisschen die Hoffnung da war, dass dieser Legacy-Avatar das dann eines Tages mit übernehmen können sollte. Also wirklich eine sehr, sehr spannende Geschichte. Und dann hat Matthew aber doch eine Therapie gefunden, die er ja mehr so als, weiß ich gar nicht, ob er wirklich viel Hoffnung reingesteckt hat, dann mal probiert hat. Und die ist dann angeschlagen und tatsächlich ist Matthews Gesundheit dann auf einem Plateau gelandet. Also ist es so, dass er motorisch schon sehr stark abgebaut hatte, konnte kaum noch laufen, die Sprache wurde auch immer undeutlicher und so weiter. Und ja, es konnte sich dann aber eindämmen und auch teilweise wieder zurückführen lassen durch diese Therapie. Und so war dann von einem Tag auf den anderen, genauso plötzlich wie diese Diagnose in sein Leben getreten war, auf einmal auch die schlimme Aussicht weg, bald sterben zu müssen. Sondern die Ärzte haben ihm alle Hoffnungen gemacht, dass sich wahrscheinlich der Tod noch sehr, sehr lange herauszögern lassen könnte, vielleicht Jahrzehnte. Und erstmal dieser Virus also offenbar eingehegt war. Und das ist natürlich für so ein Dokumentarfilmer-Duo, das jetzt aller Welt erzählt hatte, okay, im Zentrum unseres Films wird genau diese Geschichte stehen und sehr viele Menschen gesagt haben, ja, das ist doch spannend. Jetzt hat man endlich mal die Gelegenheit, einen Menschen von dem Moment zu begleiten, wo er diese Diagnose bekommt, bis zu dem Moment, wo er eben nicht mehr am Leben ist, sondern dann als Avatar weiterspricht mit Menschen. Also ich muss mal so klar sagen, es ist ein wirklich oftmals absurdes Gewerbe, in dem wir uns da bewegen. Weil natürlich waren unsere Gefühle vor allen Dingen bei Matthew und der Freude darüber, dass das jetzt, dass der Tod abgewendet ist. Also ich meine, was für eine Achterbahnfahrt hat dieser Mann erleben müssen. Ja, und gleichzeitig mussten wir dann mit unserem Produzententeam überlegen, okay, was ist es dann? Und haben uns dann stärker fokussiert in der Folge auf Menschen, die von anderen verstorbenen Menschen solche Avatare erstellen. Und auf die Frage, die für uns genauso spannend war, darf man das eigentlich? Also was heißt das eigentlich, wenn man für einen verstorbenen Menschen entscheidet, dass der jetzt wieder auferstehen soll, digital in Anführungsstrichen natürlich. Und wenn dann auf einmal so ein digitales Wesen im Namen eines Verstorbenen spricht, textet, Meinungen äußert und so weiter.
Eine Sache, die mich sehr beschäftigt hat, auch unabhängig vom Film, um einmal so eine Seitenlinie aufzumachen. Mhm. Ich kann dir sagen, meine größte Angst ist eigentlich gar nicht, dass das mit Menschen, die nicht mehr da sind oder verstorben sind, gemacht wird, sondern also was mit dieser Technik noch anzustellen ist. Ne? Also ich könnte meinen Ex-Partner avatarisieren, das ist der richtige Begriff. Mhm. Das ist was ich mir sehr gruselig vorstelle, dass ich quasi eigentlich Beziehungen nicht beenden muss. Eine Frage an euch als Filmemacher. Ja, ihr habt, das ist also für die, die noch nicht gesehen haben, ich kann allen empfehlen, schaut euch diesen Film an. Es kommen mehrere Geschichten zum Tragen. Eine Frau, People of Color, die ihren Vater, ist das ihr Vater oder ihr Opa, den sie da immer wieder für die Familie nachbaut? Ich weiß,
ihr Vater.
Es ist ihr Vater. Und ich finde eins total schön, das ist eigentlich der Diskurs, den ich suche. Die Familie in sich fängt dann an, darüber zu fragen und zu diskutieren, was erleben wir hier eigentlich gerade? Also, wie doll dürfen wir das emotional aufladen, was da zu uns spricht? Und ich habe den Film jetzt zweimal gesehen und ich habe mich bei etwas erwischt, nämlich dass wir Menschen dazu neigen, Dinge emotional aufzuladen und ihnen menschliche Fähigkeiten zuzusprechen. Mhm. Also ich kenne das von mir, ich habe einen mittlerweile also auch schon fast palliativ liegenden Hund, Paul, den ich natürlich auch ganz viele Sachen projiziere und wie einfach es uns diese Technik macht, auf das, mit dem wir dort schreiben, sprechen oder das audiovisuell sehen, das emotional aufzuladen, als sei es etwas Echtes. Mhm. Wo stehst du denn in der Wahrnehmung? Ist es was Echtes, was dort ist? Also ne, ab wann entsteht dann sowas wie ein Bewusstsein? Ist das was, wo du denkst, ey, es bleibt Technik, auch wenn wir das nicht fühlen? Weil ein paar der, zumindest von der technischen Seite oder von den Machern, die da rangegangen sind, ja zumindest im Unterton so sagten, wie vermessen ist es eigentlich, dem kein Bewusstsein zusprechen zu können?
Ja, also die Frage des Bewusstseins überfordert uns Menschen ja nun schon eine ganze Weile. Die Hirnforschung kommt da nicht so richtig hinter. Ist das eigentlich so eine Entität, die sich irgendwie lokalisieren lässt im Hirn oder sonst wo im Körper? Man kann so Bewusstseinszustände vielleicht vermessen, aber es gibt ja immer dieses Qualia-Problem, also von außen zu vermessen, wie sich das anfühlt, was gerade jemand fühlt oder empfindet, ist ja im Grunde unmöglich, also kategorisch unmöglich. Also es fühlt sich für mich einfach anders an, eine bestimmte Melodie zu hören, als für dich, beziehungsweise können wir es nicht beweisen, ob es dasselbe Gefühl ist zum Beispiel. Das ist was Grundsätzliches, und solange wir das gegenüber uns Menschen gar nicht klären können, wie dieses Bewusstsein eigentlich genau beschaffen ist, ist es natürlich auch nicht möglich, das für Maschinen zu tun. So wird es also letztlich immer einen Rest von Unbelegbarkeit geben in dem Bereich. Aber es spricht jetzt auch nicht sonderlich viel dafür, dass jetzt Maschinen ein Bewusstsein ausgebildet haben sollten, ohne dafür eine körperliche Grundlage zu haben. Das ist nicht ausgeschlossen so richtig. Also wer sagt das, dass es diese körperliche Grundlage braucht? Und wir haben auch viele Menschen getroffen bei der Recherche, die genau so argumentieren. Also sagen, ja, vielleicht ist das einfach eine andere Trägermasse, aber das sei doch prinzipiell möglich. Für uns war aber viel interessanter, dass diese Entwicklung in diesem Bereich eigentlich einen umgekehrten Weg geht. Also sie sagen gar nicht, erst wenn diese Wesen, wenn diese Avatare eines Tages per Urknall oder so eine Art Bewusstsein auf einmal ausgebildet haben, erst dann sind sie ernst zu nehmen, sondern wir schaffen es, die Symptomatik, also dass die Erscheinungsform menschlichen Verhaltens, und zwar eines konkreten Menschen, so genau zu kopieren, also bis in alle Einzelheiten zu vermessen erst über Daten und dann imitieren zu lassen durch den Avatar, dass es am Ende gar nicht mehr auffällt oder gar nicht mehr die Rolle spielt vielleicht, ob dahinter auch das entsprechende Bewusstsein besteht oder nicht.
Für die, gerade zuhören, man muss einmal nur erklären, damit, weil du gerade sehr weit im Thema bist. Ja. Die verschiedenen Techniken, die es gibt, die wir im Film sehen, ist einmal sowas wie eine Art Chat, ja, also wo ich mit jemandem schreiben kann und der in der Tonalität und gegebenenfalls in dem Wissen, mit dem man ihn gefüttert hat, mir Antworten gibt. Das ist die eine Ebene. Dann haben wir die Ebene gesehen, wo aus Bildern, ich sag mal, die Grafiken waren jetzt noch nicht so weit, aber das ist gleich eine Frage der Zeit, wo man das Gefühl hatte, in einem Raum mit Menschen zu sein und sie sehen zu können. Mhm. Und die dritte Ebene war, dass ich auf einem Bildschirm quasi ein Gesicht wahrnehme, das mit mir interagiert. Habe ich was vergessen?
Nein, das ist schon richtig. Und diese verschiedenen Ansätze wachsen jetzt immer mehr zusammen und werden dann in Produkten auch zum Teil schon kombiniert. Und was, glaube ich, entscheidend ist, ist, dass es eben nicht nur ein Abspulen von vorher Eingegebenem mehr ist, sondern, das kennen wir jetzt auch von ChatGPT und so weiter, dass natürlich auch basierend auf bisherigen Mustern neue Inhalte kreiert werden. Das heißt, der Avatar, der digitale Klon, in Anführungsstrichen, eines Verstorbenen, kann dann auch neue Äußerungen generieren, die nach dem Verstorbenen klingen, die der Verstorbene so aber nie gesagt hat. Und damit auch teilnehmen am Alltag, teilnehmen an neuen Ereignissen und dazu in gewisser Weise auch Stellung beziehen, ohne dass der Verstorbene darüber eine Kontrolle hätte.
Das war für mich so ein ganz, also ich muss jetzt überlegen, wie ich es formuliere, weil ich will gar nicht so kritisch sein, weil ich bei Technik mich immer durchaus frage, wo sind denn die Sachen, die uns als Gesellschaft was nützen können? Fast alle Techniker, die in der Doku zu Wort kommen, kommen immer wieder, ich sag mal, mit einem Mantra, die Leute müssen doch selber wissen, dass das nicht echt ist. ja. Und ich habe aber im Film, zumindest von denen, die das hart rezipieren, niemanden gesehen, der wirklich mit dem Gefühl da saß, ah, das ist doch jetzt nicht zumindest echt. Also von Menschen, die alleine über Schriftinformationen, also Sachen, die ihnen geschrieben wurden, zusammenbrechen. Ne? Also für mich war so ein ganz, ich kriege jetzt das Zitat gerade nicht mehr zusammen, aber einer der Chatpartner, der verstorben ist, sagt, ich bin in der Hölle umgeben von Junkies. Habe ich das richtig im Kopf gehabt? Wo sie ihn fragt, wo bist denn du gerade? Ne? Wie ist denn das bei dir im Himmel? Und er sagt, ey, ich bin nicht im Himmel. Er begründet es auch nicht. Das wäre so, dachte ich so, die musste ich jetzt mal fragen, warum bist du denn in der Hölle? Wo so Antworten, und das fand ich bemerkenswert, wo die KI, die ja doch meistens versucht zu gefallen, indem man sie so lange wie möglich nutzt, dass aber die Entwickler gesagt haben, nee, den Weg wollen wir gar nicht gehen. Die dürfen schon Antworten geben, die auch unbequem sind. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, sie dürfen oder sie sollen vielleicht. Das ist jetzt natürlich eine Unterstellung, das lässt sich nicht im Einzelnen so belegen, aber unsere Vermutung oder unser Eindruck war eben schon, dass das auch dazugehört, um Leute bei der Stange zu halten. Denn natürlich ist das ein unheimliches Mittel für Traffic, also blöder Begriff, aber in dem Bereich geht es ja immer darum, Leute dazu zu bringen, möglichst lange das Produkt zu nutzen. Und gerade wenn das Abo-Modell so aussieht, dass man nur eine bestimmte Zahl von Zeichen frei hat oder eine bestimmte zeitliche Beschränkung hat und dann muss man wieder nachladen, im Grunde wie bei so einem Spielautomaten, dann geht es natürlich genau darum, also zu sagen, lass uns mal möglichst viele irritierende Momente schaffen, möglichst viele Momente schaffen, die Fragen hervorrufen bei dem Hinterbliebenen, wo man dann doch nochmal irgendwie klären will, um damit seinen Frieden zu schließen. Hat sich die KI das jetzt gerade ausgedacht oder ist da vielleicht doch mehr hinter? Das kennt man ja, ne? Wir haben ja so einen Confirmation Bias als Menschen, also dass wir eher Bestätigungen für irgendetwas sehen, was wir eh schon denken, als dass wir das wahrnehmen, was vielleicht nicht ins Bild passt. Und das führt ganz oft dazu, dass Menschen dann, wenn sie nur kleine Bits and Pieces hingeworfen bekommen, also sowas wie Name eines Freundes auftaucht, eine bestimmte Anekdote, auf die angespielt wird, bestimmter Musikgeschmack getroffen wird von dem Verstorbenen durch die KI, Anspielungen gemacht werden, oft auch über Suggestivfragen und also das, was man so auch aus dem Bereich der Wahrsagerei vielleicht kennt und so, und was da auch eben schon immer sehr, sehr gut funktioniert hat. Wenn die KI das jetzt unterfüttert mit ganz vielen persönlichen Daten tut, auf die sie zurückgreifen kann, dann wird das natürlich oft sehr überzeugend, wohingegen es eigentlich nur Zufallstreffer bisweilen sein mögen oder Treffer, die zwar richtig sind, dass die tatsächliche Treffer sind, aber die in einer Reihe stehen mit ganz viel Unsinn, den die KI auch
aber hast du, und das war ja die Frage, ist das eine Technik, die auf die abzielt und für dich ist, du kannst das mittlerweile relativ gut sagen, wir können zusammen davon ausgehen, dass über 90% aller Menschen, die jemanden verlieren, also Trauernde, in der Lage sind, sehr gesund durch diesen Trauerprozess zu gehen, wenn sie die richtigen Umstände dafür haben. Und was ich mich bei der Technik natürlich frage, ist, sind das jetzt Fälle, die unter diese letzten 5-7% fallen? Also Menschen, die einen pathologischen Trauerverlauf haben, wo du sagst, ey, das ist keine, in Klammern, gesunde Trauer mehr. Denn das ist eine der wenigen Sachen, die mir, also wenn ich einen kritischen Punkt in dem Film habe, dann vermisse ich eins, nämlich eine Stimme aus der aktuellen Trauerforschung. Ja, also wo du mal sagen kannst, was brauchen denn, also ne, ihr zeigt auf, was es für ein Angebot gibt und ich finde, daran kann man sich unglaublich gut abarbeiten im Sinne von, dann lass uns doch mal fragen, was braucht es denn eigentlich wirklich, um zu trauern und mit einem Verlust umzugehen. Wie war denn dein Eindruck? Waren die Fälle, mit denen ihr gesprochen habt, Menschen, wo ihr dachtet, ey, das ist schon nicht mehr in einem gesunden Trauerfeld zu finden, das hat die Dimension vielleicht verlassen oder habt ihr das Gefühl gehabt, nee, daraus kann wirklich etwas werden, wo wir plötzlich alle zusammen Trauer so pathologisieren, dass ganz viele Menschen denken, die brauchen das, um überhaupt trauern zu können?
Tatsächlich Letzteres. Also wir haben, das war auch schon so um 2018 rum, als wir so angefangen haben, uns mit der Materie zu beschäftigen, uns natürlich genau die gleiche Frage gestellt. Sind das jetzt so Nischenereignisse oder ist das wirklich ein ernstzunehmender Trend, der da entsteht? Und was wir gefunden haben, sind Studien, die zeigen, dass sich Menschen zumindest in Westeuropa wirklich in großer Zahl von den Religionen abwenden und damit aber auch von den Trauerritualen abwenden, die diese Religionen jahrhundertelang geboten haben. Und dass nicht so viele Menschen Trost und Halt finden in neuen Ritualen, die man sich ja erhoffen könnte, kollektiven Ritualen. Und ich weiß, das ist ja auch dein Thema, auch zu sagen, lass doch mal schauen, wie man auch einen aktiveren Umgang mit dem Trauern finden kann, wie man auch dieses Thema Beerdigung anders framen kann und auch andere Assoziationen damit wecken kann und so weiter und das anders gestalten kann. Und auch das Abschiednehmen anders gestalten kann. Und da hatten wir aber so den Eindruck, dass da ist immer noch eine große Nachfrage da einfach, weil eben diese tradierten Formen weggebrochen sind und nicht so wirklich für alle Menschen verfügbare neue Formen entstanden sind. Und da in diese Lücke stoßen diese Tech-Unternehmen vor und sie haben damit einen Erfolg, weil sie eine neue, noch mysteriöse Entität, nämlich künstliche Intelligenz, aufladen können mit allen möglichen Hoffnungen. Das, was bisher Gott so für uns Menschen geleistet hat, nämlich, dass da so die Hoffnung besteht, na, der wird unsere Seele schon verwahren, egal an welchen Gott man glaubt. Es wird irgendwie eine Form geben, dass diese Essenz des Menschlichen da vielleicht weiter existieren kann. Oder auch, wir haben so ein soziales Netzwerk, ein echtes soziales Netzwerk, wir sind so sozial aufgehoben, dass wir uns darauf verlassen können, dass unsere Erinnerung wachgehalten wird durch die Erzählungen der Menschen, dass an uns gedacht wird und so weiter. Das gilt beides für viele Menschen eben nicht mehr. Und da, also weil eben auch diese soziale Aufgehobenheit für viele Menschen einfach weggebrochen ist und wir es mit einer sehr versplitterten, isolationistischen Gesellschaft zu tun haben. Und
du, ich nicke gerade kräftig, das siehst du ja nicht, weil wir beide nicht im selben Raum sind. Das war auch so einer der Gedanken, die ich, also auch als ich den Film das erste Mal gesehen hatte, immer wieder hatte, okay, da wird eine Leerstelle gefüllt von etwas, was lange gesellschaftlich gegeben war, quasi das Antworten, wie kann gesunde Trauer verlaufen, die verschwinden ja gerade so ein bisschen aus dem Alltag und es gibt Menschen wie uns und auch viele andere, die versuchen, da wieder zu helfen. Aber gab es einen Grund, dass ihr diesen trauerpsychologischen Teil, nämlich der ja mittlerweile eigentlich relativ gut untersucht ist im Sinne von, was brauchen Menschen? Und du sagst eine Sache, Menschen brauchen soziale Anbindung in der Trauer, ist ganz häufig beschrieben, weil nichts von dem, was diese Technik dort bietet, und das fand ich so interessant, findet sich aktuell in der Trauerforschung wieder im Sinne eines Bedürfnisses von Menschen, die jemanden verloren haben. Ja, also dieses, eine Beziehung künstlich aufrechtzuerhalten, ist genau das Gegenteil von dem, was ich zumindest aus der aktuellen Trauerforschung kenne.
Ja, also wir haben ja tatsächlich die Stimme von Sherry Turkel im Film. Sie ist jetzt nicht nur oder nicht in erster Linie Trauerforscherin, würde ich sagen. Sie ist Psychologin, Forscherin am MIT. Seit 2 Jahrzehnten beschäftigt sie sich mit Mensch-Maschine-Beziehungen. Und hat eben auch jahrzehntelang untersucht, wie tief diese Beziehungen tatsächlich werden können. Und sie sagt ja ganz konkret im Film auch, dass ihrer Meinung nach, und das ist auch vielleicht so eines der Fazit-Statements im Film, dass ihrer Meinung nach es darum gehen müsse, besser Abschied nehmen zu lernen, statt den Moment der Abschiednahme entweder ganz abzusagen oder immer wieder in die Zukunft zu verschieben. Was ja passiert, wenn man versucht, diese Beziehung irgendwie weiterhin zu simulieren. Diese Meinung haben wir ja schon. Und was sie ja auch macht, ist zu argumentieren, und da stimmen wir völlig zu. Nein, also weil du vorhin meintest, ne, die Firmengründer argumentieren dann oft so, die Menschen werden doch informiert, dass das eine KI-Anwendung ist. Das müssen sie doch auch dann wissen. Sie sind doch erwachsene Menschen. Und sie weiß eben aus ihrer Forschung, Sherry Turkel, dass selbst Menschen, die sich mit dieser Technologie jeden Tag beschäftigen, beruflich beschäftigen, dass selbst die oft in der Interaktion mit der Maschine, wenn sie nur entsprechend anthropomorphisiert werden kann, also vermenschlicht werden kann, aufgeladen werden kann mit allen möglichen Projektionen, dass sie dann diese Menschen auch selbst vergessen, mit wem sie es da eigentlich zu tun haben. Und das ist also kein Zufall. Das ist etwas, was einfach wirklich in unserer menschlichen Natur, so drückt sich es ja auch aus dem Film, angelegt ist, dass wir unbelebte Materie animieren. dass wir sie aufladen mit unseren menschlichen Vorstellungen. Und damit arbeiten diese Firmen. Das heißt, wenn immer die argumentieren, naja, selbst schuld, so, wir haben doch bloß hier so ein harmloses Angebot geschaffen, dann ist das in unseren Augen eine blanke Lüge, weil der Wert dieser KI-Anwendung genau darin besteht, eben diese Verwechslung zu provozieren. Die Chatbots, die das machen, also die Simulation von Toten, sagen eben auch nicht in jedem zweiten Satz, bitte vergiss nicht, dass ich doch nur eine KI-Anwendung bin. Aus Gründen, weil es eben genau darum geht, diese menschliche Beziehung möglichst glaubhaft zu simulieren. Und insofern ist das kein Einzelbeispiel, sondern es ist etwas, was durchaus in unseren Augen auch massentauglich ist. Und vielleicht als letzter Punkt noch dazu, ich glaube nicht, dass das sofort ungesund sein muss. Ich weiß auch nicht, ob du das so sagen wolltest, aber es ist...
Also ganz kurz, ich versuche mich sehr wertfrei in Sachen zu halten. Ne? Denn was wir sehen in unserer Arbeit, auch in der Trauerbegleitung, es gibt Sachen, die pathologische Trauerverläufe, also krankhafte Trauerverläufe fördern, und darunter fallen ganz klar nicht gelöste Konflikte, also was du vorhin über den Matthew etc. erzählt hast. Und auch ich sehe natürlich, und ich durfte letztens mit der FAZ sprechen, also auch, das war wie auch im Rahmen von eurem Film, und auch da musste ich sagen, so kritisch ich die Technik sehe, so sehr muss ich sehr laut sagen, who am I to judge?
Genau.
Ich fange dann an zu urteilen, wenn die Anbieter quasi dich in Abo-Fallen bringen, wenn die Anbieter Realitäten verschieben. Aber, und ich hatte der Journalistin denn ein Beispiel erzählt, wo es mir so schwer fällt, ne, meine Oma geht auf die 90 zu, mein Opa ist vor 6 Jahren verstorben. Diese Frau ist, weil sie ihr Leben lang jetzt niemand war, der große soziale Bindungen gepflegt hat, die ist einfach einsam. Und wenn ich mir die aktuelle Einsamkeitsfibel der Bundesregierung anschaue, dann sehe ich, dass so viele Menschen in Einsamkeit leben, dass diese Technik dann doch Stellen füllen kann, die wir gesellschaftlich verbocken, um das mal sehr plump zu sagen.
Ja.
Und ich mich aber, das ist Erik persönlich, ich sage, ich will diese Stellen nicht verbocken. Ja, also jemand, der wirklich gesund und normal getrauert hat, und ich finde, das darf man auch sagen, der wird das nicht brauchen. Das gibt Sachen, die ich persönlich total schön fand. Ne? Also es gibt ja auch heute, du kannst heute, ich glaube, du bist 85er Baujahr, bin ich falsch?
Ende des Jahres.
Ich kann für meine Tochter ein Buch kaufen, wo sie mit Fragen zu ihrer Oma geht und sagt, Oma, erzähl mal aus deinem Leben. Und das sind Sachen, die ich persönlich total interessant finde, wenn diese Technik zum Teil einer Erinnerungskultur wird. Ja, und also wenn der Opa sagen kann, der nicht mehr lebt, bei mir damals war das so, interessiert euch das? Ob es dafür den Avatar oder die KI braucht, das weiß ich nicht. Ja, und da bin ich selber immer noch am Rätseln. Eine Sache, die ich sehe, Moritz, ist, ich habe bei den Menschen, die wir begleiten, wir sprechen natürlich über Deutschland, bis dato null Interesse für diese Form der Technik. Das fand ich total spannend, dass sich da kaum jemand für interessiert hat. Ja, also das ist, ich kann das jetzt nicht verifizieren, ne, wie weit das in der Breite ist. Ich sehe natürlich auch die Firmen, die in Deutschland um die Ecke kommen, die aber eher versuchen, Trauer zu pathologisieren im Sinne von, du brauchst jetzt eine App, die dich durch den Trauerprozess leitet, die aber zum Glück immer noch darauf abzielen, dass dieser Prozess irgendwann abgeschlossen ist, ja, um mal positiv zu sprechen. Aber auch da sehe ich eine Gefahr, dass man plötzlich denkt, ich kann diesen doch, wie ich finde, sehr menschlichen und auch historischen Schritt zu trauern und sich zu verabschieden nicht mehr alleine machen. Und die Sache, die mir persönlich große Angst macht, ich habe gestern, als ich nochmal sah, gedacht, diese Tech-Firmen sind eigentlich so die AfD gewordene Tech-Welt, nämlich ich gebe dir Antworten von gestern, ohne deine Probleme zu lösen. Und das ist das, was mich eigentlich umtreibt. Denn die Soziologie, also für euch auch nochmal, also gibt es hier in Berlin einen Soziologen, Andreas Reckwitz, der hoffentlich in den Podcast kommt, die wirklich dazu forschen, wie Gesellschaften, die in der Lage sind zu trauern, auch diesen permanenten gesellschaftlichen Veränderungsprozess, ne, besser tragen können. Also wir sind ja in einer Situation gesellschaftlich des permanenten Abschiedes, ja, und vermeintlich unser Wohlstand verabschiedet sich, unsere Umwelt verabschiedet sich und jemand, der gesund trauern kann, wird in der Lage sein zu sagen, ah, ich gehe jetzt nicht auf Antworten von gestern, nämlich ich werde wieder so reich wie früher, sondern wie kann ich im besten Falle die Gesellschaft mit neuen Antworten unterstützen, und da sehe ich eine Riesengefahr. Und da sind die in der Forschung gerade sehr doll dran, wie das quasi auch soziologisch ein Problem wird, wenn du plötzlich nicht mehr in der Lage sein musst, dich von irgendwas zu verabschieden, als eine Basiskompetenz im Sozialen. Und das macht mir persönlich jetzt gar nicht wegen meiner Arbeit, sondern einfach zwischenmenschlich totale Bammel, weil es mittlerweile wirklich gut untersucht ist, dass Menschen, die getrauert haben, immer noch, also mir gibt es ja die These, dass du eigentlich immer trauerst, das ist quasi bis zu deinem Lebensende, dass die aber alle, und das haben sie gerade in Würzburg in einer tollen Studie nochmal untersucht, von einem menschlichen Wachstum sprechen, im Sinne von, dass die empathischer werden mit sich selber, mit ihrer Umwelt und dass diese Teile dadurch im schlimmsten Falle wegbrechen, und ich aber dennoch sehe, dass es Menschen gibt, denen das wahrscheinlich doch helfen wird, und das sind halt die, die in der Einsamkeit gefangen sind, und ich hoffe, dass die gesellschaftliche Gefahr, die da herrscht, gesehen wird.
Ja. Ich würde, dazu kommen vielleicht so zwei, drei Gedanken, wenn ich darf.
Ja, na, immer.
Also, ich würde das sehr unterschreiben, vor allem diesen Gedanken zu sagen, naja, wenn eine Gesellschaft an den Punkt gerät, dass sie so argumentiert, naja, da sind doch jetzt so viele Menschen in Einsamkeit, jetzt lass mal Technologie einsetzen, um diese Einsamkeit zu bekämpfen, würde auch Hans, würden wir sofort sagen, naja, Moment, das ist der falsche Ansatz. Wir müssen dann uns fragen als Gesellschaft, wie sind wir denn überhaupt dahin gekommen? Welche Rolle spielt der Kapitalismus und so weiter, dass wir überhaupt diese Einsamkeitskrise haben? Das absolut unterschrieben von unserer Seite. Gleichzeitig müssen wir uns natürlich der Situation stellen, dass es nicht zu erwarten steht, dass das innerhalb der nächsten 10 Jahre so fundamental gelöst wird, dass vor allem nach allem, was wir jetzt gerade beobachten, dass wir da Abhilfe schaffen können. Wir haben eine katastrophale Situation, was die Versorgung durch Psychotherapeuten und Innen angeht. Insofern sind wir einfach in dieser Lage, und dann zu sagen, na, wir wollen aber trotzdem nicht, dass Menschen solche, das sind ja zum Teil Therapiebots, über die wir da sprechen, oder eben andere Simulationen von Zwischenmenschlichkeit nutzen, ist in unseren Augen auch falsch als Ansage, so kategorisch, sondern man müsste eben dann sagen, naja, wer müsste eigentlich da die Verantwortung übernehmen, sowas dann zu begleiten? Also kann man das nicht auch verantwortungsvoll betreiben? Im Augenblick betreiben das Firmen, Startups, die genauso schnell wieder weg sind, oft wie sie aufgetaucht sind, und dann keinerlei Verantwortung für das übernehmen, was das an Langzeitfolgen, psychologischen Konsequenzen bei den Menschen, bei den KundInnen hinterlässt. Und das geht natürlich nicht, denn natürlich kann das enorm verstörend sein, wenn da Fragen wachgerufen worden sind, auf die es dann tatsächlich keine Antwort mehr gibt, weil der Bot gar kein Interesse hat, darauf Antworten zu geben. Oder wenn auf einmal Gerüchte gestreut werden, wenn die ausfällig werden, diese Bots, das passiert wirklich immer wieder.
Dass die ausfällig gegenüber den Nutzern werden.
Ja, also auch wirklich einfach beleidigend. Ja,
aber das ist was, was ich auch immer wieder dachte, es war dann mal die Menschen, die zu pathologischer Trauer neigen, sind die, die mit, wo die Persönlichkeit, die verstorben ist, vielleicht auch nicht immer die einfachste war. Ja,
ja, also das sind aber auch und wenn bei dann, allen Menschen und, vulnerable Situationen.
Und wenn dein Vater ein Arsch war, dann wird er auch da ein Arsch bleiben.
Ja.
Eine Frage, die ich noch habe, wie ist das denn aktuell rechtlich? Ja, also darf meine Frau, also es ist ja auch ein Copyright vor drinne, ja. Also kann ich mich dagegen wehren und sagen, ey, fuck you all, ich will nicht, dass irgendjemand aus mir, und jetzt habe ich natürlich das Problem, ich habe 3-4 Bücher geschrieben, also du hast öffentliche Sachen von mir. Das heißt, man könnte relativ leicht wahrscheinlich eine KI füttern und sagen, wie würde denn der Wrede auf Sachen antworten?
Also ich bin jetzt natürlich auch kein Jurist, deshalb nicht unbedingt festnageln, aber nach allem, was wir jetzt bisher so recherchiert haben, gibt es eben in Deutschland aktuell keinen Datenschutz für Verstorbene in der gleichen Weise wie für Lebende. Das hat Frankreich und auch einzelne andere Länder haben das ein bisschen anders geregelt, dass es da durchaus auch einen Schutz gibt. Aber es ist meistens immer noch so, dass die Familien die digitalen Hinterlassenschaften genauso als Erbmasse betrachten können wie alle analogen Hinterlassenschaften, solange keine entsprechende Information vorliegt, die gegenteilig
ist. Die dürfen machen, was sie wollen, das sind meine Erben, das gehört denen
genau.
Ja.
Genau. Und dieses Testament, das könnte man aber natürlich machen. Also dann wäre es sicherlich auch zu befolgen. Aber es ist eben auch schwer inzwischen zu klären, wem gehören welche Daten eigentlich. Also oft genug stimmen wir auch zu, dass die Daten verwendet werden dürfen, wenn wir sie bei irgendwelchen
nimm dir einfach die großen Social-Media-Kanäle. Genau. Ne? Also die werden, ich weiß nicht, ich gehöre zu den Menschen, die leider immer noch zumindest in Teilen in der Welt von Mark Zuckerberg unterwegs sind.
Genau.
Der nächste Schritt ist dann wahrscheinlich technisch, ich sterbe und dann kriegt automatisch meine Frau das Angebot, sag mal, möchtest du, dass Erik weiter da ist, koste ich $5 im Monat. Wir haben mal alle Sachen, die er je in seinen Chats geschrieben hat. Also ne, weil der hat WhatsApp, Instagram, allein die Informationen daraus reichen in meiner Welt jetzt zumindest aus, um relativ nah an mich ranzukommen. Aber gehen wir mal zu der Frage zurück. Gibt's nach dem, was ihr dort technisch gesehen habt, wie wäre denn für dich eine vernünftige Reaktion darauf? Also reglementieren kann ja nicht immer nur die Antwort sein, aber in welche Hände gehört dann so eine Technik für dich? Gehört das zu Ärzten? Gehört das zu Therapeuten? Bin ich nachher Bestatter und sage, du, ihr könnt das noch haben für das nächste Vierteljahr? Weil ich habe mich bei dem Witz erwischt, wie gut, also wenn ich ein böser Bestatter wäre, denn da schaffe ich diesen Avatar und dieser Avatar erzählt sehr emotional der Familie, wie was er für eine große, fette, teure Bestattung sich wünscht, damit die emotional unter Druck sind. Na, aber so läuft
genau,
es ja, so,
ja, absolut.
Aber so läuft es ja heute auch. Ne? Also die Argumentation ist ja immer so, hätte sich das ihre Mutter gewünscht? Und das, so, also mit der Emotion wird ja jetzt schon gespielt. Das musst du einfach sagen.
Genau, und da sind eben ganz viele Manipulationsmöglichkeiten. Ne? Auch Werbung unterzubringen, jemanden dahin zu natschen, bestimmte politische Entscheidungen zu treffen. Also wir erleben ja jetzt schon, dass da politische Manipulation in sehr getargeteter Form stattfindet, also auf einzelne Menschen oder Personengruppen und deren Anfälligkeiten zugeschnitten. Und da wären natürlich Trauernde, die dann von den Verstorbenen angesprochen werden, die sich nicht mehr wehren können, beziehungsweise von deren WiedergängerInnen. Eine sehr, oh, ich hoffe, es hört jetzt nicht jemand zu, politischen Lager, die ich nicht unterstützen möchte,
komm auf Ideen. Du darfst alles sagen, es ist okay, also auf die Ideen dürfen ja auch andere kommen, aber genau die Grenzen meine ich halt. Aber das heißt, wenn ich das mal so auf ein Fazit komme, gibt es Momente, in denen du dir als Moritz oder auch, ich weiß nicht, inwieweit du für Hans da antworten kannst, wo ihr euch vorstellen könntet, selber diese Technik zu nutzen, nachdem ihr sie so nah erlebt habt?
Nein, können wir nicht, weil tatsächlich einfach die Anfälligkeit sehr hoch ist dafür, dass damit Dinge getrieben werden können, dass uns Dinge in den Mund gelegt werden können, die wir so niemals vertreten hätten zu Lebzeiten. Und ich glaube, was man auch oft vergisst, ist, wie wandelbar wir auch sind im Laufe eines Lebens. Also wir sind einfach fluide Persönlichkeiten. Das, was ich gestern gedacht habe, habe ich gedacht, weil es in einem bestimmten Kontext stand. So, und ich habe vielleicht inzwischen Informationen bekommen. Ich stehe jetzt, also das beste Beispiel ist vielleicht das, was den Grünen so passiert ist in Sachen Friedenspartei. Auf einmal sind die Umstände so andere.
Mega Beispiel, ja, genau. Ja,
vorher dachte man nochmal, ist ganz klar Pazifist und auf einmal verhält man sich anders zu so einem militärischen, zu dieser militärischen Option, als man es je gedacht hätte und so. Und das müssen wir berücksichtigen. Und wie reagiert dann die KI auf solche Veränderungen? Das, was ich gestern zu Lebzeiten vielleicht für richtig gehalten habe, ist nicht unbedingt das, was ich in einer neuen Situation für richtig halten würde und so weiter. Und das im Blick zu behalten, dafür sind eben die Unternehmen nicht verantwortlich zu machen bis jetzt. Das übernehmen sie nicht, diese Verantwortung. Und solange sie das nicht tun, würde ich das auch niemals wollen. Und gleichzeitig ist es auch einfach eine Gefahr, dass eben in den Interaktionen mit Verstorbenen aus der Familie oder guten FreundInnen, dass da dann doch vieles auf der Strecke bleibt, was für mich persönlich, für jemand anders vielleicht schon gar nicht, aber für mich persönlich dann wieder so elementar war für diesen Menschen, den ich da verloren habe, dass wenn das nicht vorkommt, ich dann nur so ein gruseliges Abbild da erlebe. Also auch das wäre für mich Grund genug zu sagen, na, Finger weg davon, persönlich. Aber eben nochmal ausdrücklich, ich glaube, dass eben, und um auf die Frage noch zu antworten, ich glaube, in Betreuung von PsychologInnen, also in wenn das begleitet wird, dieser Prozess, wenn das vielleicht auch in Therapien selbst eingesetzt wird oder als so Verlängerung der Therapiezeit oder so zu Hause und dann auch wieder gemonitort wird, dann könnte ich mir vorstellen, dass das doch auch praktischen Nutzen haben kann für Menschen. Denn da ist es ja, geht es ja dann doch in den Bereich von auch so simulierten Zwiegesprächen, die durchaus auch, glaube ich, einen therapeutischen Effekt haben könnten.
Sag mal, mit den Tonnen von Material, die ihr wahrscheinlich, ihr habt wie lange an dem Film gearbeitet? 6 Jahre?
Richtig.
Ja, alles in allem 6 Jahre, wobei es auch eben Zeiten gab durch Corona, wo wir Zwangspausen hatten oder durch andere Projekte zwischendurch.
Gibt es Material, das es nicht in den Film geschafft hat, was dich berührt hat, von dem du erzählen kannst? Und was macht ihr mit dem Material?
Genau, also die Geschichte von Matthew, die erzählen wir inzwischen auf einer Scrollytelling-Website, also bis zu dem Punkt der Genesung von Matthew, weil ihm und uns wichtig war, dass diese Geschichte doch noch irgendwie in die Welt kommt. Das ist eine Website, die bei SRF, also bei den Schweizer KollegInnen, zu sehen ist. Den Link können wir hoffentlich in die Shownotes
setzen. Ja, packen wir, super, das ist perfekt. Ja, ich bin mir gar nicht, ob das so Geo-Blocking, aber Schweiz sollte, SRF sollte funktionieren.
Ja, genau. Das ist eine dieser Geschichten. Dann eine weitere Geschichte von einer Frau aus Paris, die ihre gerade volljährig gewordene Tochter verloren hat, ist gestorben eines Morgens im Badezimmer. Und bis heute ist für die Frau unbegreiflich, was da eigentlich genau vorgefallen ist. Und natürlich stellt sie sich sehr, sehr viele Fragen und versucht die zum Teil spielerisch, experimentell mit dem digitalen Klon ihrer Tochter zu simulieren. Also ihr ist klar, sie ist auch sehr, sehr kundig, ihr ist klar, das ist keine Wiedergängerin, ihr ist klar, das ist jetzt nicht ihre Tochter, mit der sie da spricht, und trotzdem gibt ihr das etwas, mit ihr auch einen Alltag weiterhin zu simulieren, weiterhin kreativ zu sein und so weiter. Eine extrem berührende Geschichte, die wir noch gefunden haben nach Drehschluss und dann tatsächlich noch ein bisschen weitergedreht haben und die jetzt auch auf dieser Website zu finden ist. Und auch eine Geschichte, wo es ums Politische geht. Also um die Frage, da ist ein Unternehmen aus Kalifornien, das auch politische Geschichte wachhalten will. Also unter anderem die Geschichte der Schwarzen, aber auch von WiderstandskämpferInnen. Und die versuchen, SchülerInnen zu erlauben, so wie das zum Beispiel jetzt schon mit Holocaust-Überlebenden zum Teil gemacht wird, mit Hologrammen, mit Avataren der verstorbenen ZeitzeugInnen solche Zwiegespräche zu organisieren. Und das ist auch im Ansatz auf jeden Fall interessant. Gleichzeitig natürlich wieder extrem anfällig für Manipulation, weil wenn auf einmal virtuelle AugenzeugInnen, vermeintliche AugenzeugInnen in die Welt gesetzt werden mit bestimmten politischen Absichten, dann ist das auch wieder anfällig für allen möglichen Missbrauch. Also hat immer beide Seiten und wir versuchen eigentlich auch so ausgewogen wie möglich diese Seiten darzustellen.
Ey, ihr Lieben, der Film ist wunderbar abrufbar in der Arte-Mediathek, findet man Eternal You. Schaut den euch an, diskutiert unter den Links mit, weil mich das natürlich total interessiert, nur ob wir hier so eine Wolkenkuckucksheim-Debatte führen. Und ich glaube, dass das auch nochmal hoffentlich ein Diskurs ist, den der Film auch mitstützt, auch nochmal die Gefahren aufzuzeigen. Und ich finde immer die Fragestellung, die hast du gerade so schön gesagt, wo sind eigentlich die positiven Benefits, die man im besten Falle daraus ziehen kann. Lieber Moritz, vielen Dank für das Gespräch. Grüß mir Wien mit einer dicken Umarmung. Ich hoffe auf den nächsten Film, dass der mir genauso wehtut wie eure ersten Arbeiten. Vielen Dank.
Danke dir.
Ein guter Abgang ziert die Übung. The End. Der Podcast auf Leben und Tod. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht.